Wunderschönen guten Morgen. Richtig, richtig cool, heute hier zu sein. Miri hat mich ja schon vorgestellt. Ich bin Thorsten. Ich habe meine hübsche Frau mitgebracht, Mona. Und die Kinder haben wir heute zu Hause gelassen. Und es ist wirklich eine Ehre für mich, heute hier zu sein, weil ihr wirklich einer der Kirchen seid, die uns als Kirche für Krefeld von Anfang an supporten und unterstützen. Wir haben jetzt nächsten Monat, feiern wir unser einjähriges Jubiläum. Also vor einem Jahr haben wir gestartet. Und ich kann wirklich sagen, die Kirche für Krefeld würde es nicht geben, wenn es nicht so Kirchen geben würde wie ihr, wie die Kirche für Düsseldorf und auch noch ein paar andere, die uns supporten, die uns unterstützen. Ich weiß, unser Buchhalter trifft sich oder hat sich auch bis vor kurzem auch mit eurem Buchhalter, mit Andreas getroffen. Und es ist einfach gut zu wissen, dass man nicht alleine unterwegs ist. Und das gilt nicht nur für uns als Kirchen, sondern ich glaube, das gilt auch für uns generell. Es ist immer besser, gemeinsam unterwegs zu sein, weil ich glaube, dass gesunde Beziehungen, bedeutsame Beziehungen, das Wichtigste ist, was wir im Leben haben. Also wirklich Beziehungen, damit meine ich einmal die Beziehung zu deinem Schöpfer, die Beziehung zu Gott. Ja, das ist das Wichtigste, was du hast. Es wird über das Leben, was du hier auf dieser Erde führst, hinaus sogar gültig sein. Aber auch Beziehungen untereinander, Freundschaften unter anderen Christen, das ist mega wichtig. Und deswegen sind wir total froh und dankbar für euch, dass ihr da seid und dass ihr einfach an unserer Seite steht. Ich möchte über wahrscheinlich die zweitwichtigste Sache heute mit euch reden, die wir haben, neben Beziehungen. Und das ist unsere Gesundheit. Oder Gesundheit ist ein sehr, sehr hohes Gut. Was bringt dir alles Materielle, was bringt dir Geld, wenn du krank bist, wenn du beeinträchtigt bist und wenn es dir einfach nicht gut geht? Jetzt können wir total froh und dankbar sein, dass wir in einer Zeit und in einem Land leben, wo die Wissenschaft und die Medizin so weit ist wie noch nie. Oder wir haben medizinisch sind wir so gut versorgt, ja, wo Leute vielleicht vor 20, vor 50 oder vor 100 Jahren noch an Krankheiten gestorben sind, die können wir heute behandeln und man kann damit leben. Dafür können wir total froh und dankbar sein. Interessant ist, wenn man sich Umfragen anschaut und Statistiken anschaut, dass die Menschen sich aber nicht zwingend gesünder fühlen oder gesünder sind und sich besser fühlen. Gerade was zum Beispiel psychische Erkrankungen angeht, die sind in den letzten 20 Jahren so stark gestiegen. Das kann natürlich einmal damit zu tun haben, dass man vor 20, 25 Jahren manche Erkrankungen noch nicht so diagnostizieren konnte, gerade wenn es um psychische Erkrankungen geht. Aber das wird auch damit zu tun haben, dass Menschen mehr und mehr auch in unserem Land psychisch krank sind, Burnout haben, sich unwohl fühlen und sich nicht gut fühlen. Und genau da möchte ich heute mit uns einsteigen, weil ich glaube, ein Problem ist, dass wir es vergessen, die verschiedenen Bereiche, die zu uns als Mensch zählen, darauf zu achten. Wir sind sehr darauf fokussiert, auf unsere körperliche Gesundheit zu achten. Ja, und es ist richtig gut. So in den letzten Jahren sehr viel gekommen, gesunde Ernährung, Sport und sowas. Es ist irgendwie bei vielen von uns mittlerweile drin und dass wir wissen, da müssen wir drauf achten, das ist gut. Aber man sagt, dass der Mensch halt nicht nur aus Körper besteht, sondern auch aus Geist und aus Seele. Und ich möchte mal einsteigen mit einem Vers, da schreibt Johannes in seinem Brief, 3. Johannes 1, Vers 2, und er schreibt zu seinem Freund Gaius, er schreibt, lieber Gaius, ich hoffe, dass es dir gut geht und du an Leib, Seele so gesund bist, wie in deinem Glauben. Oder man könnte auch sagen, wie in deinem Geist. Jetzt sind wir hier in der Kirche. Ich hoffe, dass viele von uns sich mit seiner geistlichen Gesundheit beschäftigen. Ich möchte heute mal auf den Bereich Seele eingehen. Was ist überhaupt die Seele? Ich finde, Seele ist ja so ein Oberbegriff, so das drückt vieles aus, so was in uns drin vorgeht. So manche sagen vielleicht auch unser Herz und diese Sachen. Ja, unsere Seele ist von vielen äußerlichen Eindrücken abhängig, aber auch eben von unseren Gedanken. äußere Eindrücke oder Erlebnisse, wie zum Beispiel Menschen, die uns enttäuschen, verletzen, das sind oft Sachen, die wir gar nicht so beeinflussen können. Was wir aber lenken können, sind unsere Gedanken. Marc Aurel, ein römischer Kaiser und Philosoph, sagt, unser Leben ist das, was unsere Gedanken daraus machen. Unser Leben ist das, was unsere Gedanken daraus machen. Und deswegen heißt auch der Titel meiner Predigt heute Morgen, die Macht deiner Gedanken. Ich habe gerade erzählt, es gibt äußerliche Einflüsse, die können wir oft nicht so stark beeinflussen. Ja, wir werden enttäuscht, wir werden verletzt, wir erleben blöde Dinge. Wir alle kennen Phasen im Leben, wo wir das Gefühl haben, nichts läuft. Ich kann tun, was ich will und ich gebe mein Bestes und ich gebe Gas, aber irgendwie läuft es nicht. Ja, und dann kennen wir aber vielleicht auch Phasen, wo wir merken, hey, es läuft irgendwie. Ich muss gar nicht viel tun und es läuft einfach. Ja, ich habe Glück in der Liebe, Glück im Beruf, alles läuft gerade, ich habe das Gefühl, mir fällt alles zu. Ja, das sind so äußerliche Einflüsse. Ich glaube, grundsätzlich leben wir alle in der gleichen Realität. Wir erleben alle Enttäuschungen und Verletzungen, wir erleben alle Sachen, die gut laufen. Natürlich gibt es da nochmal Unterschiede, aber grundsätzlich teilen wir alle die gleiche Realität. Der Unterschied ist nur, wie wir mit dieser Realität umgehen. Ja, einer unserer Werte in unserer Kirche ist, wir sind positiv. Ja, positiv zu sein bedeutet ja nicht, naiv zu sein oder die Realität auszublenden. Genauso wie dankbar zu sein. Ich habe in meinem Leben die Erfahrung gemacht, die dankbarsten Menschen sind nicht zwingend die, die am meisten haben oder bei denen immer alles gut lief im Leben. Das sind ganz oft Menschen, wo du dir denkst, mein Gott, ey, was die für Schicksalsschläge im Leben erlebt haben und trotzdem sind die so positiv und so dankbar. Ja, das zeigt mir, Dankbarkeit, positiv zu sein, hat gar nicht so viel mit dem zu tun zwingen, was wir erleben oder was wir haben, sondern vielmehr mit dem, wie wir damit umgehen. Ich möchte einen Vers aus den Sprüchen vorlesen. Sprüche ist ein Buch in der Bibel von vielen Weisheiten, oft von Salomon, die uns einfach Weisheiten fürs Leben mitgeben sollen. Sprüche 4, Vers 23. Dort heißt es, was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Und weißt du, hier geht es gar nicht so sehr um Hokuspokus, ja? So nach dem Motto, ich muss nur irgendwie positiv denken, dann ist es schon so, ja? Und ich ignoriere meine Krankheit, die ich gerade habe, weil ich sage, ich bin trotzdem gesund, so. Kennt ihr das? Es gibt so Leute, die denken so, ja, die sagen, die sind krank, aber wenn sie aussprechen, dass sie gesund sind, dann sind sie gesund. Der Arzt sagt aber trotzdem, du bist krank, ja? Also darum geht es hier nicht. Hier geht es nicht um irgendwie einen Hokuspokus oder sowas, sondern das ist eine ganz, ganz einfache Formel. Wenn hier steht, achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Weil deine Gedanken beeinflussen deine Entscheidungen. Und deine Entscheidungen beeinflussen dein Handeln. Und es ist nur logisch, dass mein Handeln mein Leben entscheidet, oder? Wenn ich negativ über dich denke, dann ist es völlig normal, dass meine Entscheidungen, die ich in Bezug auf dich treffe, davon beeinflusst sind. Wenn ich negativ über dich denke, nicht gut über dich denke, also ich kenne keinen von euch so gut, dass ich negativ über jemanden denken könnte. Ja, keine Angst. So, aber als Beispiel, wenn ich negativ über dich denke, ja, dann wird dieses Denken natürlich meine Entscheidungen und mein Handeln dir gegenüber beeinflussen und somit unsere Beziehung und unsere Realität. Und wenn wir in die Bibel schauen, erkennen wir Folgendes. Die ersten Christen damals, wenn wir die Apostelgeschichte lesen, denen ging es oft, um nicht zu sagen immer, schlechter als uns. Gerade in Bezug auf ihren Glauben. Die ersten Christen damals, die Jesus gefolgt sind, die Botschaft verkündet haben, ja, sie haben Ablehnung erfahren, sie wurden ins Gefängnis geworfen für ihren Glauben, ja, viele von ihnen wurden sogar umgebracht aufgrund ihres Glaubens. Einer dieser Glaubenshelden, wo wir wahrscheinlich schon oft von gehört haben, ist Paulus. Ja, Paulus, lesen wir in der Apostelgeschichte, wie er Jesus erlebt, wie er zum Glauben kommt. Und dann einige Briefe, die wir in der Bibel lesen, hat Paulus geschrieben, unter anderem aus dem Gefängnis heraus. Ein Brief, den er geschrieben hat, ist zum Beispiel an die Christen in Rom, also an die Kirche für Rom, in Römer 12, Vers 2. Dort schreibt er, deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise, also eure Gedanken, in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinen Willen vollkommen entspricht. Paulus redet hier davon, dass wir unsere Denkweise verändern lassen sollen von Gott, von Gottes Wort. Ja, er benutzt hier, also im Deutschen lesen wir das Wort verwandeln. Im griechischen Text ist hier das Wort, was wir als verwandeln übersetzt haben, ja, ist Metamorphose. Ich weiß nicht, wer von euch vielleicht den Begriff kennt, viele wahrscheinlich noch aus dem Biologieunterricht oder so, aber die Metamorphose ist ein richtig krasser Vorgang. Ich will euch kurz mal mit reinnehmen. Eigentlich ist es ein Wunder. Das meiner Meinung nach bekannteste Beispiel für eine Metamorphose ist der Schmetterling. Der Schmetterling war vorher mal eine Raupe. Und ich weiß nicht, wie du so Raupen wahrnimmst. Ich finde Raupen jetzt nicht besonders cool so. Ja, also ich habe noch nie jemanden gehört, boah, wenn ich ein Tier wäre, dann wäre ich gerne Raupe. Ja, also ich wäre gern Löwe oder ein Tiger, ja, oder vielleicht ein Adler, dann kann ich fliegen oder sowas. Aber ich habe noch nie gehört, ey, Raupen sind so coole Tiere, ich wäre gern eine Raupe. Ich hoffe, ich trete jetzt hier niemandem zu nahe, ja. Vielleicht findest du Raupen total cool oder wie auch immer. Ja, ich möchte jetzt niemanden diskriminieren hier, ja. Wenn du sagst, Raupen sind die schönsten Tiere auf diesem Planeten, völlig in Ordnung. Die Wahrnehmung ist bei den meisten wahrscheinlich anders. Und Fakt ist, wenn wir uns das Leben einer Raupe anschauen, das ist auch gar nicht so spannend, oder? Eine Raupe kriecht im Dreck oder vielleicht über einen Stock. Ja, eine Raupe kann auch nicht besonders weit sehen, ja? Eine Raupe sieht eigentlich nur so den Dreck um sich herum und was so, ich weiß es nicht, ein Umkreis von einem Meter oder sowas um sie herum passiert. Die hat keine besondere Perspektive oder keinen großen Horizont. Es ist halt eine Raupe. Und Raupen sind auch nicht besonders schnell. Ich weiß gar nicht, wie viel sie so in ihrem Leben zurücklegen und so. Fakt ist, irgendwann kommt der Zeitpunkt, dass aus dieser Raupe ein Schmetterling wird. Und ein Schmetterling ist ein komplett anderes Tier auf einmal, oder? Schmetterlinge sind schön, Schmetterlinge sind bunt. Ja, das könnt ihr so sehen, wenn irgendwie ein Schmetterling irgendwo mal fliegt, wie Kinder oft darauf reagieren, ja. Also ich weiß, als Kinder haben wir immer Schmetterlinge versucht zu fangen. Ich weiß, es ist nicht so besonders nett, ja, aber wir hatten gar nichts Böses im Sinn, sondern wieso fangen Kinder Schmetterlinge? Weil sie schön finden. Und weil sie gerne länger sehen wollen, weil sie gerne mehr von diesem Schmetterling sehen wollen. Und deswegen fangen Kinder Schmetterlinge, sperren sie in ein Glas, damit sie diesem Schmetterling ansehen können, weil dieser Schmetterling schön ist. Und Schmetterlinge haben auch eine ganz andere Perspektive als eine Raupe. Ja? Schmetterlinge können fliegen, sie können sehen viel mehr von der Welt, haben eine andere Perspektive. Also wenn eine Raupe zu einem Schmetterling wird, findet ein kompletter Perspektivwechsel statt. Und genau das ist das hier, woran Paulus denkt, wenn er schreibt, wir sollen uns von Gott in unserer Denkweise verändern lassen. Und er benutzt diesen Begriff hier der Metamorphose, einen Perspektivwechsel, eine grundlegende Veränderung. Ja? Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann möchte Gott uns eine neue Denkweise schenken, ja, eine neue Perspektive schenken, wo wir vorher vielleicht nur unseren eigenen Dreck gesehen haben und unsere Probleme und unsere Herausforderungen, möchte Gott uns eine neue Perspektive schenken, dass wir das anfangen, das Leben aus der Perspektive Gottes zu sehen, aus der Perspektive von Jesus zu sehen. Wir sind in Kirchen, habe ich erlebt, ganz schnell dabei, Menschen eine neue Verhaltensweise beizubringen. Ja, hast du das auch mal so erlebt, wenn jemand so neu in die Kirche kommt und so? Dann bringen wir den ganz schnell bei, wie man sich zu verhalten hat, was geht, was nicht geht. Und je nachdem, wie gut du bist, so wenn du ein Jahr oder zwei dabei bist, dann weißt du ungefähr, wie du dich in dieser Kirche zu verhalten hast, um nicht negativ aufzufallen. Aber darum geht es gar nicht in erster Linie, sondern in erster Linie möchte Gott uns von innen heraus verändern. Er möchte unsere Denkweise, er möchte unser Mindset verändern. Weil nur dann, wenn wir von innen heraus verändert werden, wenn unsere Denkweise verändert wird, wenn unser Mindset sich ändert, nur dann werden wir auch nachhaltig verändert. Und wir spielen nicht einfach nur in anderen Menschen, wir verändern nicht nur einfach unser Verhalten, sondern verändern unser Mindset und natürlich dann auch unser Verhalten, unser Handeln. Und genau hierum geht es, wenn Paulus schreibt, lasst euch verändern, lasst eure Denkweise verändern. Dabei geht es in der Jesus-Nachfolge um Perspektivwechsel und dann erst einen Verhaltenswechsel. Und es gibt Gedanken, die schaffen Leben, die schaffen Positives in deinem Leben, aber es gibt auch Gedanken, die schaffen Zerstörung, Bitterkeit, Hoffnungslosigkeit. Die Sache ist die, du musst verstehen, du bist verantwortlich dafür, deine Gedanken zu lenken. Äußere Sachen, äußere Einflüsse kannst du oft nicht beeinflussen, aber deine Gedanken kannst du lenken. Und ich möchte mit uns vier Gedanken Gottes teilen, die Gott über dein Leben hinaus ausspricht. Wenn wir in Römer 8 gucken, allein in diesem Kapitel finden wir ungefähr 23 Gründe, die uns aufgezeigt werden, wirklich optimistisch zu sein, hoffnungsvoll in die Zukunft zu gucken, positiv zu denken. Und ich möchte einfach mal vier davon rauspicken heute und die einfach in dein Leben reinsprechen, über dein Leben hineinsprechen. Der erste Punkt ist, der steht in Römer 8, 18, mein zukünftiger Friede ist größer als mein aktueller Schmerz. Ich weiß nicht, in welcher Situation du gerade steckst. Vielleicht steckst du gerade in einer Situation, wo du viel Leid erfährst. In deinem persönlichen Leben, in deinem Umfeld, bei Menschen, die dir wichtig sind. Und ich weiß selbst aus eigener Erfahrung, wenn man in so einer Situation drin ist, vielleicht gerade trauert oder Leid erfährt, hat man oft das Gefühl, das war es jetzt. Oder? Man hat oft das Gefühl, ey, das bleibt jetzt immer so. Also wir als Familie können einiges davon erzählen, wenn es um das Thema Leid geht. Ich glaube, wir waren gerade ein Jahr verheiratet, Mona und ich. Da ist meine Mutter viel zu früh an Krebs gestorben. Mona war 4 Jahre alt, als ihre Mutter an Krebs gestorben ist. Und ich glaube, vor ungefähr 10 Jahren, 2012 war das gewesen, haben wir Monas Schwester im Alter von 20 Jahren an einem Gehirntumor verloren. Wir wissen, was es bedeutet, Leid zu erleben. Und ich weiß, dass wir jedes Mal in dieser Situation gedacht haben, hey, wie sollen wir jemals wieder glücklich werden? Ich weiß, dass Mona mich einmal gefragt hat, ganz konkret, meinst du, wir werden wieder glücklich werden? Und das ist eine reale Wahrnehmung, die man in diesem Moment hat, weil der Schmerz so tief ist, dass man sich fragt, ey, wie wird es jemals wieder so werden wie vorher? Aber ich kann euch sagen, Leid ist nicht das Ende. Solche Phasen ist nicht das Ende, sondern Leid ist ein Tal, durch das wir durchgehen müssen. Aber die Perspektive, die wir haben, ist, dass unser zukünftiger Friede größer ist als alles Leid, als allen Schmerz, den wir hier auf dieser Erde und den du vielleicht gerade in deinem Leben erlebst. Das ist nicht naiv, das ist nicht dumm, sondern das ist das, was die Bibel uns sagt, was das Wort Gottes uns sagt, dass unser zukünftiger Friede, das, was Gott uns versprochen hat, größer ist als das, was wir auf dieser Erde erleben. Und der zweite Punkt ist, wenn Gott für mich ist, wer kann eigentlich gegen mich sein? Römer 8, Vers 31. Weißt du, wenn du zu Jesus gehörst, wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann ist Gott aber sowas von für dich. Ja, er sagt uns, durch Jesus sind wir sein geliebtes Kind geworden. Ja, er sieht uns, sobald wir zu Jesus gehören, nicht mehr aus der Brille, dass er vielleicht unsere Fehler, dass er unsere Sünde sieht, sondern er sieht uns durch den Jesus-Filter und er sieht uns als Heilige, als geliebte Kinder, die vollkommen rein vor ihm stehen. Läuft nicht immer alles fair in deinem Leben? Ja, wahrscheinlich. Mit Sicherheit. Ja, willkommen im Leben. Das Leben ist nicht fair, die Welt ist nicht fair. Gibt es Menschen, die blöd zu dir sind? Bestimmt. Gibt es Menschen, die schlecht über dich reden? Wahrscheinlich auch. Also ich weiß, damals in meiner alten Arbeitsstelle, ich habe bei VW gearbeitet, und als ich dann das Theologiestudium gemacht habe und die Leute gehört haben, dass ich Pastor werde, die Leute haben sich den Mund über mich zerrissen, wirklich. Wenn ich irgendwie gekommen bin, haben die hinter meinem Rücken geredet, da kommt der Sektenführer, aufpassen und solche Sachen so, ja? Das sind Sachen, das sind äußerliche Einflüsse, die wir leider nicht beeinflussen können. Aber das Entscheidende ist immer, wie wir damit umgehen. Und wir dürfen wissen, wenn Gott für mich ist, wer kann dann gegen mich sein? Ganz ehrlich, lass sie reden. Als ich dann gekündigt habe nach 15 Jahren, weil ich Vollzeit in den Dienst eingestiegen bin, sind genau diese Leute, also manche von diesen Leuten, zu mir gekommen und haben zu mir gesagt, ehrlich gesagt, hat mich das immer beeindruckt, den Weg, den du gegangen bist. Selbst wenn sie vor anderen schlecht über mich geredet haben, aber als sie zu Hause waren, haben sie gesagt, boah, krass. Und als sie wussten, ich gehe jetzt, ich kündige, haben sie sich mir geöffnet. Wirklich, also in den letzten 3 Monaten meiner Zeit bei VW habe ich so viele Gespräche geführt, wie in den 15 Jahren vorher nicht. Weil die Leute auf einmal gedacht haben, oh Mist, jetzt ist er weg, jetzt können wir nicht mehr schlecht über den reden, jetzt lass mal mit ihm reden oder so, keine Ahnung. Ja? Und viele haben mir gesagt, ja, wie beeindruckt sie waren und dies und das. Ja? Also lasst euch nicht davon beeinflussen, wenn Gott für euch ist, wer kann eigentlich gegen euch sein? Ja, das ist kein Freifahrtschein, muss ich auch dazu zu sagen, nicht an seinem Charakter zu arbeiten. Weil nicht alle Probleme oder Konflikte, die ich habe, sind andere schuld, ja? Wenn du vielleicht eine Person bist, die überall immer wieder Probleme und Konflikte hast, dann könnte das vielleicht ein Zeichen dafür sein, dass da was ist an deiner Persönlichkeit und an deinem Charakter, woran du arbeiten darfst, ja? Also das soll keine Entschuldigung jetzt sein, ja gut, aber Gott ist ja für mich, deswegen, wenn andere mit mir nicht klarkommen, deren Problem, nein. Aber grundsätzlich darfst du wissen, Gott ist für dich, egal was andere über dich denken, was andere über dich sagen. Und der dritte Punkt ist, Gottes Geist hilft uns in unserer Schwachheit. Als Jesus zu seinen Jüngern damals gesagt hat, dass er wieder zum Vater fahren wird, dass er in den Himmel fahren wird, hat er gesagt, hey, aber seid nicht traurig, weil ich werde euch einen Beistand senden, den Heiligen Geist. Und er ist euer Tröster, er ist euer Beistand, er will euch Kraft geben. Durch seinen Heiligen Geist möchte Jesus bei uns sein, weil wir glauben nicht an irgendeinen toten Propheten, der weit weg ist, sondern wir glauben an einen lebendigen Gott. Wir glauben an Jesus Christus, der auferstanden ist und der uns gesagt hat, dass wir nicht alleine sind, sondern dass er durch seinen Heiligen Geist uns Kraft geben will, dass er durch seinen Heiligen Geist in unserer Schwachheit stark werden will. Und du darfst einfach wissen, wenn es Situationen in deinem Leben gibt, wo du weißt, wo du merkst, hey, da komme ich nicht weiter, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht, da fehlt mir die Kraft. Genau da ist der Punkt, genau da ist der Punkt, wo Jesus kommen will und wo Jesus groß und stark werden will in deinem Leben. Jesus möchte stark sein in deiner Schwachheit. Und der Heilige Geist soll uns helfen in unserer Schwachheit. Punkt 4, nichts kann uns von Gottes Liebe trennen. Nichts kann uns von Gottes Liebe trennen. Kennst du den Gedanken, boah Mist, jetzt habe ich es wieder verkackt. Ich habe es wieder verkackt, ich habe Gott zum 100. Mal gesagt, ich will mich ändern, ich will das nicht mehr tun, weil ich weiß, es ist schlecht und trotzdem tue ich es wieder. Alle anderen scheinen es scheinbar hinzukriegen, ist oft gar nicht so, aber zumindest tut man so, als wenn man es hinbekommt, ja. Gerade wenn wir sonntags in den Gottesdienst gehen, ja. Die Wahrheit ist oft eine andere, ja? Und du denkst dann irgendwie, boah, ich habe es wieder nicht geschafft, ich hab's wieder verkackt. Boah, Gott ist nicht mehr bei mir. Gott liebt mich nicht mehr. Gott hat sich von mir entfernt. Ich möchte folgenden Vers über dein Leben aussprechen. Römer 8, Vers 38. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unseren Herrn. Verabschiede dich von diesen Gedanken, dass du nicht gut genug bist. Verabschiede dich von diesen Gedanken, dass wenn du einen Fehler machst, dass wenn du es zum 100. Mal verkackt hast, dass Gott sich von dir entfernt. Tut er nicht. Er steht auch nicht an der Seite und klatscht Applaus und sagt, super gemacht, ja? Natürlich sagt er sich, oh mein Gott, schon wieder. Aber er wird sich niemals von dir entfernen. Es wird niemals was an seiner Liebe zu dir ändern. Das sind Lügen, die wir in unserem Gedanken Raum lassen und die uns negativ beeinflussen, die letztendlich Hoffnungslosigkeit sehen, die Bitterkeit sehen. Aber das sind nicht die Gedanken Gottes, die er über dein Leben ausspricht. Gott kennt dich besser, als du denkst. Er kennt deine Schwächen, er kennt dein Versagen, er kennt deine Schuld. Er hätte dich verurteilen können. Hat er aber nicht. Sondern wir lesen, Jesus Christus ist nicht in diese Welt gekommen, um dich zu verurteilen, sondern um dich zu retten. Und weißt du was? Wenn jemand kommt, um dich zu retten, dann tut er es deswegen, weil er weiß, dass du es verkackt hast. Und wenn jemand kommt, um dich zu retten, weil er weiß, dass du es verkackt hast, dass du es nicht schaffst, dass du schwach bist, dann kommt er nicht und stellt sich neben dich und lacht dich aus und sagt, ah, du Loser. Und dann guckt er sich nicht das Elend an und denkt, mein Gott, ey, was für eine Pfeife, dreht sich um und geht wieder. Nein, weil er ist ja gekommen, um dich zu retten. Wenn er gewusst hätte, dass du es auch so schaffst, hätte er nicht kommen müssen. Ein Retter kommt dann, wenn man selbst nicht mehr hinkriegt und er dich rettet, oder? Die Feuerwehr kommt nicht, wenn alles in Ordnung ist, sondern sie kommt, wenn es brennt. Wobei meistens kommt sie, weil es ein Fehlalarm ist, aber ursprünglich ist der Gedanke, die Feuerwehr kommt dann, wenn es brennt. Und dann kommt sie nicht und guckt sich dein Haus an, was gerade in Flammen steht und denkt sich, was für ein Idiot. Lass mal gucken, wie der klarkommt, wir gehen wieder. Nein, sondern sie sind deswegen gekommen. Sie sind gekommen, um dich zu retten. Und Jesus ist nicht gekommen, um dich zu verurteilen, sondern er ist gekommen, um dich zu retten. Und da brauchst du dich nicht zu schämen, dass du es alleine nicht hingekriegt hast, dass dein Leben gerade in Flammen steht, weil das weiß er bereits, sonst wäre er nicht gekommen. Das weiß er bereits. Ich möchte zum Abschluss noch einen Gedanken weitergeben. Wir haben vorhin in den Bitten gehört, oder da war darum gebeten, dass wir für gesunde Ehen beten sollen. Und ich möchte einfach dir den Gedanken weitergeben. Wenn du möchtest, dass deine Ehe gesund ist, dass deine Ehe wieder neue Fahrt aufnimmt und wieder positiv ist, dann ist es so wichtig, dass du deine Gedanken über deinen Ehepartner lenkst. Weil deine Ehe wird sich nicht positiv entwickeln, wenn du negative Gedanken über deinen Ehepartner hast. Wenn du denkst, das ist ein Idiot, ich habe keinen Bock mehr auf den. Sondern du musst anfangen, deine Denkweise zu verändern und wieder positiv und gut über deinen Ehepartner zu denken. Du musst die Lügen, die in deinen Gedanken rumkreisen, die deinen Ehepartner schlecht machen, musst du rauswerfen. Und dich vielleicht wieder daran erinnern, was du am Anfang über ihn gedacht hast, als ihr neu zusammengekommen seid, als ihr neu geheiratet habt. Deine Ehe wird sich nicht ändern, solange du negativ über deinen Partner denkst. Und ich weiß, dass es so schnell geht, oder? Im Alltag, Mona und ich, wir sind jetzt 19 Jahre verheiratet. Wie schnell ist man so im Alltag gefangen und hier hast du Probleme und hier Schwierigkeiten und dann dies und das. Und das ist so schnell, dass man anfängt, negativ zu denken über seinen Partner, über seine Ehe. Und ich glaube, dass heute Morgen wirklich Menschen hier sind, ja, die diese Sache bei Jesus abgeben dürfen, die Buße tun dürfen über die schlechten Gedanken, die sie über ihre Ehe ausgesprochen haben, die sie über ihren Partner oder Partnerin ausgesprochen haben. Weil das ist der Anfang dafür, dass deine Ehe wieder besser wird. Dass du die negativen Gedanken, die du über deine Ehe ausgesprochen hast, die du über deinen Partner vielleicht nicht ausgesprochen hast, aber denkst, dass du diese Sachen aus deinem Leben wirfst, dass du diese Gedanken in deinem Kopf sagst, du hast keine Macht und kein Anrecht auf meine Ehe. Lass uns einmal gemeinsam aufstehen. Bitte. Wenn wir seelisch gesund werden wollen, dann müssen wir anfangen, unsere Gedanken zu lenken und unseren Fokus zu verändern. Du entscheidest, was du glaubst oder was du nicht glaubst. Du entscheidest, welchen Gedanken du in deinem Kopf Raum lässt und größer werden lässt und welchen du sagst, hey, du hast ja nichts verloren. Lenke deine Gedanken. Und wenn du einen Satz von dieser Predigt dir merkst, dann ist es folgender: Die Qualität deiner Gedanken bestimmt die Qualität deines Lebens. Die Qualität deiner Gedanken bestimmt die Qualität deines Lebens. Weil aus negativen Gedanken, aus negativen Wurzeln kann nichts Positives entstehen, oder? Gott möchte uns verändern in unserer Denkweise. Er möchte uns eine neue Denkweise geben. Er möchte, dass wir aus unserer Raupenperspektive rauskommen und Schmetterlinge werden. Wunderschön anzusehen. Wo andere Leute drauf schauen und sagen, wow, cooler Typ, cooles Mädel, richtig gute Ehe, die sie führen. Da wollen wir raus lernen, da wollen wir von lernen. Und ich möchte dich fragen, wenn du heute Morgen hier bist und sagst, du möchtest eine Entscheidung treffen, dich von Gott verändern zu lassen. Vielleicht bist du heute Morgen hier und hast nie diese Entscheidung getroffen. Hast bis jetzt dein eigenes Leben geführt, ohne Gott, ohne Jesus. Dann möchte ich dich ermutigen, diesen Schritt zu gehen und Gott zu sagen, ab heute möchte ich mit dir leben. Ich möchte mich verändern lassen. Ich möchte von innen raus verändert werden. Ich möchte nicht mehr weiter eine Raupe sein, die nur den Dreck und nur die Herausforderungen und Probleme sehen, sondern ich möchte eine andere Perspektive vom Leben bekommen, nämlich deine Perspektive. Ich möchte nicht weiter den Lügen glauben, die in meinem Gedanken gepflanzt sind, sondern ich möchte deine Gedanken, die du über mein Leben gesprochen hast, in meinem Gedanken Raum geben und Platz geben. Vielleicht können wir alle einmal die Augen schließen. Und ich möchte ganz konkret fragen, ist jemand hier heute Morgen, der sagt, hey, ich möchte diese Entscheidung treffen. Ich möchte diese Entscheidung treffen, mit Jesus gemeinsam zu leben, mit Gott zu leben. Ein Leben nach Gottes Gedanken zu führen und ihm zu folgen. Dankeschön. Gib mir ruhig kurz ein Zeichen, dann werde ich für dich beten. Jawohl, sehr cool. Jesus, und ich danke dir für Menschen, die dich erkennen und die sich entscheiden, mit dir zu leben. Und ich glaube, das ist die beste Entscheidung, die wir im Leben treffen können. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du sie segnest, du siehst, wer sich jetzt entschieden hat, wer sich gemeldet hat, dass du diese Menschen segnest, dass diese Entscheidung, die sie heute Morgen getroffen haben, fest wird, dass es ein Same ist, der heute Morgen gepflanzt wurde und der aufgehen wird und dass sie blühen werden, dass sie zu den Frauen und Männern werden, die du dir gedacht hast, wo du sie geschaffen hast, dass sie aufblühen werden, weil sie wirklich in deinem Haus gepflanzt sind, Herr. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du sie segnest, dass du kommst mit deinem Heiligen Geist, dass du schwach wirst, dass du stark wirst in ihrer Schwäche und dass du ihr Leben beeinflusst und prägst und dass du ihnen eine neue Denkweise schenkst vom Leben, von sich selbst, von ihrer Zukunft und dass sie wissen, dass das Beste noch vor ihnen liegt, Herr. Amen.